Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hier ist der Camperman Podcast. Am Mikrofon ist Henning und auch wenn der Sommer unzuverlässig ist, wir kommen jeden Donnerstag und wir haben wieder tolle Themen für euch dabei.
Und hier spricht Gerd, ich komme frisch von dem letzten Festival meiner ersten Sommerfestivalreise. Ich war auf dem Deichbrand und darüber erzähle ich ein bisschen was.
Und hier ist Nadine, hallo. Und ich habe gedacht, bevor Gerd hier zum Musikexperten wird und mich überholt, muss ich auch mal wieder Musik mitbringen. Und zwar habe ich den wunderbaren Youngblood interviewt.
Wie ihr schon gehört habt, das wird eine tolle Show. Holt euch einen Drink, setzt euch bequem hin, macht ein bisschen lauter. Geht los.
Ihr hört Camperman. Der Podcast zum Einsteigen und Aussteigen. Mit Henning und Gerd.
Und mit Nadine. Hallo zusammen.
Und Nadine. Hallo.
Hallo, hallo.
Ja, ich hatte ja eigentlich erwartet, dass Gerd ramponiert daherkommt, weil er in der ersten Reihe bei den Beatsteaks mitgegrölt hat auf dem Deichbrand. Aber diesmal hat's mich erwischt. Ich bin irgendwie so verrotzt. Insofern nimmt es mir nicht übel, wenn ich heute den Elmar Gunsch mache hier.
Ja? Ja, das Wetter kannst du ja auch noch gleich ansagen, wenn du willst. Das ist ja kein Problem. Das ist super. Wobei die jüngeren Hörer, den jüngeren Hörern sei gesagt, wer ist denn eigentlich Elmar Gunsch? Das ist der Mann, der dann in den 70er, 80er Jahren so genau mit dieser sonoren Stimme so Wettergeschichten gerne erzählt.
Ja, da gab es auch nur drei Fernsehstationen damals. Ja. Aber komm, lass uns über was anderes reden. Lass uns über Camping reden, über den Sommer, über draußen. Gerd, du warst unterwegs.
Ich war unterwegs. Ich war auf dem Deichbrand-Festival. Das ist ja das quasi dritte Festival in Folge gewesen. Nach dem Hurricane und nach dem Roskilde-Festival bin ich jetzt an die Nordseeküste in der Nähe von Cuxhaven auf dem Deichbrand gewesen. Das ist jetzt das 20. Mal gewesen, dass es stattfand. Und wir haben Jubiläum gefeiert. 4 Tage volle Bühnen und ziemlich viele Menschen, 60.000 Leute waren da und ich war einer von denen, also 60.000, die täglich auf dem Gelände rumlungerten und ich war einer von denen und habe dort ja eine ganz bunte Mischung aus allen Stilrichtungen da gehabt, ne, vom deutschen Hip-Hop, also sehr viele deutsche Künstler waren da, deutschen Hip-Hop, Elektromusik, so ein bisschen Techno. Ey, Sven Feth war da, das ist so witzig gewesen, den habe ich damals, als ich 20 war, schon gehört und jetzt ist der immer noch da und legt immer noch Vinyl auf, war witzig. Dann Rockmusik war es, ein bisschen Independent-Sachen, sehr viel Quatschmusik für meine Ohren, so ein bisschen KIZ, das ist nicht so das, was ich höre, aber irgendwie 40.000 Leute haben da mitgesungen, also das scheint irgendwie trotzdem den Nerv getroffen zu haben. Und so viel Rahmenprogramm und schöne Ecken und schöne Dinge, die ich da erlebt habe, also hat mir gut gefallen und ich bin tatsächlich mit einem großen Lächeln und ein bisschen beseelt von diesem Festival zurückgekommen. Doch, muss ich sagen, war gut.
Das macht doch auch der Betreiber, der die anderen großen Festivals, das ist auch FKP Scorpio, oder?
Wir arbeiten zusammen, ne? Also das heißt, also das, offiziell ist es nicht FKP, die heißen da anders, weil ich sage, ich komme ins Impressum und da heißen die dann nämlich ESK Event Promotion, die sitzen dann in Worcester Nordseeküste, aber die arbeiten natürlich alle zusammen. Die arbeiten auch mit FKP, mit Eventim, mit was weiß ich nicht alles, mit wem die alle zusammenarbeiten. Also Ticketverkauf darüber, Organisation darüber und dann die ursprünglichen Veranstalter wieder darüber. Aber ja, arbeiten zusammen.
Mhm. Ja, aber hat ja mal so ganz klein angefangen, glaube ich, ne? Und wurde dann irgendwann so angeschlossen. Aber das war ja mal so ein kleines Ding da oben an der Nordseeküste. Und auf einmal ist es irgendwie eines der größten Festivals Deutschlands tatsächlich. Auf einmal, 20 Jahre später. Aber nein, also hat sich ja wirklich wahnsinnig entwickelt, muss man sagen.
Ist so. Also diese ganze Fläche ist wirklich gut auch ausgenutzt. Also die haben das ganz schön gelöst. Also normalerweise kann man ja sagen, bei den Festivals hast du so 2, 3 große Bühnen, die dann so angeordnet sind, dass sie sich nicht gegenseitig irgendwie den Sound wegnehmen. Also das Programm haben die sehr, sehr geschickt gemacht, dass die beiden großen Bühnen also auch nicht parallel spielen. Dadurch ist es auch fein. Und dann stehen die so dicht beieinander, dass man sich quasi nur um 45 Grad drehen muss, mal in die eine oder andere Richtung. Dann steht man so mit Blickrichtung auf die andere Bühne. Das ist auch super. Also wenn man diese ganzen Hauptacts da sehen will, sind die Wege relativ kurz. Getränkeversorgung ist prima, auch sehr schnell und sehr gut gelöst. So, das heißt, das geht. Dann haben die ein riesiges Zelt aufgebaut auf dem Festivalgelände, was dann sozusagen die dritte Spielfläche ist. Da ist der Sound schon echt krass, also gerade wenn da so ein bisschen Druck herrscht, also da blasen einen die Ohren weg, da sind die Hörhilfen oder beziehungsweise dieser Hörschutz ist da schon sehr sinnvoll. Was super ist, bisschen außerhalb des Geländes haben die noch so einen weiteren Dance-Bereich, also da wird vor allen Dingen House, Elektro und ein bisschen Techno gespielt. Das ist Electrees heißt das. Das ist irgendwie in so einem kleinen Gehölz. Und das ist ganz sweet gemacht, mit guter Beleuchtung, eine schöne Bühne auf dem Podium, eine Bar da drin, ein bisschen abgeschirmt. Und da ist es einfach wie eine Club-Atmosphäre da drin. Super nett. Also das heißt, also man hat dann irgendwie viel Spielstätten plus noch mal eine Newcomer-Stage, die so ein bisschen außerhalb des Festivalgeländes liegt. Also die ist dann gesponsert von dem Becks, also von dem Getränkesponsoren. Und da sind dann junge Bands, ne, die dann irgendwie rumschraddeln. Also von Schülerband-Niveau bis hin zu wirklich schon hätten auch auf die Hauptstage gekonnt, ist alles dabei gewesen. Das war auch super. Also das heißt, mit dem perfekten Wetter, was wir in 3 von 4 Tagen wirklich super Wetter hatten, war das toll. Also da einfach rumzupimmeln und irgendwie sich dann einfach das Ganze mal anzugucken. Und vor allen Dingen auch das Rahmenprogramm. Ne? Also die haben einen Pool gehabt, der 20 mal 50 Meter groß ist. Da kann man einfach mal Bock haben.
Ich wollte gerade fragen, ja, das hatte ich nämlich auch gelesen, dass sie so einen XXL-Pool haben. Also ist der auch richtig tief? Kann man da richtig drin schwimmen oder ist das eher so ein etwas größeres Planschbecken?
Nee, 1,20 Meter tief, das heißt, man kann schon schwimmen. Also man steht, also das haben die natürlich klar, du sollst ja nicht so ertrinken, aber man kann da schwimmen, das haben auch einige gemacht. Und DLRG sogar vor Ort. Das heißt also, diese Baywatch-Philosophie wird auch da gemacht. Also die Leute im roten Anzug springen schnell ins Wasser, wenn da zu viele Leute dann irgendwie so mit den Hundepaddeln da nicht weiterkommen. War super. Also, und dann gibt's daneben so ein Beachvolleyballfeld und dann hast du daneben noch so ein anderes Sandfeld, wo du diese ganzen komischen Wikinger-Schachen, wie sie alle heißen, spielen kannst. Das heißt also auch da sehr viel Unterhaltungsprogramm schon, bevor die Festivals wirklich losgehen, aber eben halt so ein nettes Beisammensein. Man kann sich dann einfach andocken, also ähnlich wie beim Kickern in der Kneipe. Man sagt, ich möchte jetzt hier mitspielen nächste Runde, dann bist du dabei. Also das ist schon super. Und denn ganz viele von diesen Promotern, die dann rumlaufen für die verschiedenen Anbieter von Produkten, das heißt also von Süßwaren bis hin zu Lutschpastillen oder irgendwie selbst so ein Handwerkerbedarf, die dann ihre Spielstätten hatten. Ein ganz besonders lustiges fand ich, da war dann so ein Klamottenhersteller für Arbeitskleidung. Die haben ein Gestänge aufgebaut mit einer Hose, die sie rangehängt haben. Und dann war das Spiel, dass man irgendwie mit seinen Händen so seine Griff feste testen musste, sich an den Hosenbeinen festhalten musste. Und dann hingst du dann quasi in der Luft. Und dann gab's wenn du eine bestimmte Anzahl von Sekunden oder Minuten erreicht hast, dann bekommst du einen Preis. Also ganz lustig eigentlich. Die Bilder waren geil. Wenn selbst so muskelbepackte Typen so nach 20 Sekunden loslassen mussten und irgendwelche Frauen, die dann irgendwie sehr zart aussahen, auf einmal 1,5 Minuten da hingen, hat Spaß gemacht. Also das ist schon witzig. Wie immer, was ich ganz störend fand, waren die hohen Preise für die Getränke. Also ich habe das mal fotografiert, packe ich auch gerne nochmal bei Instagram rein. Bier kostet 6,50 plus 2 Euro Pfand, finde ich viel
Welche
Geld.
Welche Größe?
Halber Liter. Das sind Oktoberfestpreise, finde ich. Das ist so ein bisschen in der Richtung.
Nee, das sind normale Hamburger Konzertpreise, leider. Das zahlst du in der Sporthalle, ne? Das zahlst du in einer großen Freiheit. Ja, das ist echt. Ja. Also neulich in der großen Freiheit haben wir auch, ich glaube auch, 6,50 oder 6 Euro in der großen Freiheit.
Ja,
also,
das ist viel.
Das ist ein kleines Clubkonzert gewesen. The Streets haben da gespielt. Also es ist leider mittlerweile überall so. Und ich glaube, es war sogar nur 0,4 und dann 6 Euro. Also ich will jetzt Falsches erzählen. Aber es ist auf jeden Fall überall so teuer.
Was aber gut ist, und das ist ganz klasse, die haben dort einen großen Supermarkt aufgebaut. Direkt zum Eingang des Hauptgeländes, der heißt Superstore. Riesengroß, mit ganz vielen verschiedenen Produkten, die gar nicht viel teurer waren als in so einem normalen Supermarkt. Man konnte sich da Salate holen, man konnte sich Campingausrüstung holen, von Zelt bis hin zum Pavillon. Gibt's ja alles so für relativ kleinen Kurs. Aber natürlich auch Getränke. Und das haben viele genutzt. Das heißt also gerade in diesem Bereich, von dem ich erzählt habe, mit diesem Unterhaltungsprogramm vom Schwimmbad bis hin zu, kannst du auch ganz normal mit deinen Dosen reingehen, die du dann da gekauft hast. Und irgendwie, das heißt, man musste jetzt nicht unbedingt dann sich an diese Zapfstellen und Stellen und 6,50 Euro bezahlen. Zu den Konzerten natürlich nicht, das durftest du nicht mit reinnehmen, aber so, das ging. Und dadurch ging es dann am Ende des Tages wieder. Also das heißt also, man konnte das dann irgendwie so ein bisschen abfedern, diese hohen Preise bei den Getränkeständen. Konzerte waren geil. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe sehr schöne Konzerte gesehen. Ich habe irgendwie von Jeremias, das ist so ein deutscher Künstler, ich habe Timmy Trumpet ein bisschen geguckt, fand ich lustig. Deichkind natürlich habe ich mir angeschaut. Denn The Kooks habe ich mir angeguckt, war super. Faber war da. Also ich hatte da schon eine schöne bunte Mischung, also was es so an Konzerten gab. Und was geil ist, also die haben auch schon für nächstes Jahr angekündigt, wer kommen wird. Das ist führt sich fort. Also die machen das genauso, dass sie irgendwie aus jedem Genre was haben. Die haben da Rise Against da, SDP mag ich nicht so gerne, aber egal. Dann haben die Sido da, was ich ganz lustig finde, und die Beatsteaks, also auch da. Ne? Von gitarrenlastiger Musik über Partygesänge bis hin zu irgendwelchen deutschen Hip-Hop-Größen ist auch das wieder für nächstes Jahr geplant. Also wer irgendwie sagt so, ich habe ein bestimmtes Genre, findest du da auf jeden Fall deine Musik und du schaffst eh nicht alles. Also das sind ja jetzt irgendwie an 4 Tagen 100 Acts oder sowas insgesamt gewesen, plus Rahmenprogramm von Yoga-Übungen über Hula-Hoop lernen oder sowas. Du hast ja so viel zu tun, ne? Man schafft eh nicht alles. Das heißt, selbst wenn man sagt, ich möchte nur Elektromusik tanzen, gar kein Problem. Elektris wird den ganzen Festivaltag hin bespielt und man kann den ganzen Tag, ohne überhaupt eine Gitarre gehört zu haben, kannst du trotzdem 4 Tage tanzen. Also das ist schon gut. Also das heißt, diese Abwechslung gefällt mir extrem gut. Aber wir reden ja hier nicht über Festivals alleine, sondern auch über die Leute, die da hingehen. Und ich habe ganz spannende Menschen da getroffen, die mit ihren ganz verrückten Camping-Utensilien und sowas da waren. Ich habe so jemanden gefunden, der hat so einen schönen alten DDR-Klappwohnwagen da gehabt, der dann hochgedrückt wird und die Seitenteile rausgefahren werden. Ganz viele Dachzelte waren da vor Ort. Ich habe irgendwie ganz schöne alte Wohnwagen gesehen. Aber ich habe irgendwie auch ein Mädel getroffen, die ist 25, Sinika heißt die, oder Sini, wie sie genannt wird. Die hat sich einen Ford Ranger umgebaut, ein Allradfahrzeug, hat ein Dachzelt drauf gestemmt und baut da noch dran rum und hat da irgendwie richtig Bock. Und ich habe mit der mal gesprochen, warum sie Allrad fährt, warum sie überhaupt da jetzt ein Dachzelt drauf hat und warum sie auf diesem Festival ist. Und Sini, erzähl doch mal.
Moin, ich bin Sinika, bin 25 Jahre alt, komme aus der Nähe von Bremen, Worpswede. Worpswede kennen die meisten, davon nochmal das nächste Dorf quasi. Ja, genau.
Und was machst du jetzt hier auf dem Deichbrand?
Wir sind da so reingerutscht und haben gedacht, ach komm, ist doch auch witzig, wenn wir da mal arbeiten. Und sind hier jetzt in der Müllannahme und quatschen dann so mit den Leuten, die ihren Müll herbringen und gucken, dass sie das richtig trennen. Funktioniert so semi-gut, aber die meisten Leute sind einsichtig und holen dann zum Beispiel ihr Glas aus dem Müllsack wieder raus und sortieren das extra.
Aber du hast schon noch Zeit, auch ein bisschen was zu sehen, oder?
Ja. Unsere Schichten gehen so 5 Stunden meistens, früh und spät. Und das ist dann schon entspannt, dass man dann danach nochmal ein Konzert sehen kann.
Gibt es einen Act, auf den du dich besonders gefreut hast?
Genau, das war gestern, das war Montez. Den höre ich schon ewig. Der hat mich durch ganz viele Phasen von meinem Leben schon begleitet. Und ja, ich würde sagen, da bin ich so schon so ein großer Fan von. Und das Konzert war auch mega, weil war jetzt auch mal was anderes zu sehen, den Festival Montez quasi spielen zu sehen. Genau, sonst die normalen Konzerte natürlich, Akustikkonzerte schon gehört. Und auch bei den ersten Konzerten dabei gewesen, wo nur 15 Leute da waren. So, ne? Das ist dann schon cool zu sehen, wie die Leute wachsen.
Ja, hier waren es eher 15.000, ich war auch kurz da und das war ja schon echt spektakulär, wie auch die Menge so mitgenommen
hat. Ja, auf jeden Fall, ja.
Sag mal, aber ich spreche ja nicht mit dir, weil ich an der Müllannahme war oder weil wir die gleiche Musik hören, sondern ich habe gesehen, mit was für einem Wagen du hier angekommen bist. Genau. Das ist ein Ford Ranger. Was ist das für ein Modell und wieso kommst du überhaupt zum Ford Ranger?
Genau, ich fahre mit dem Ford Ranger. Ich habe den alten 2018 Baujahr, den 3.2er Motor noch drin. Ja, wie komme ich zu dem Auto? Ich habe schon immer gesagt, wenn ich Auto fahren kann, dann kaufe ich mir dieses Auto. Und dann ist vor 3 Jahren, habe ich ihn jetzt 3 Jahre, ich glaube schon, ist meine Karre verreckt. Und dann so, wir brauchen Neues. Und alle so, hol dir ein günstiges. Und ich so, nee, jetzt ist mir egal. Ist zwar total besteuert, weil im Unterhalt ist er einfach ja schon teurer. War mir aber egal. Ich habe gesagt, irgendwann fahre ich das Auto und warum soll ich mir den Traum nicht jetzt schon verwirklichen?
Wie kamst du denn auf die Idee, dass es unbedingt dieser Ranger sein soll? Wo hast du den gesehen? Hast du einen Film gesehen oder wie war das?
Nee, keine Ahnung. Das war irgendwie, also mein Papa fährt viel Ford. Ich war immer so, dieses Offroad-Fahren finde ich cool und dann mit Pickup auch und der kann auch eine Masse bewegen und es war einfach eine Faszination für das Auto und dann habe ich gedacht, ach komm, guckst du mal und dann einmal Probe gefahren, angefixt gewesen und dann gesagt, den fahre ich irgendwann.
Aber du hast ihn dir nicht schön geredet, ne? Dass du gedacht, ich habe eine Ladefläche, jetzt kann ich auch was transportieren oder irgendwas. Ne?
Das war von Anfang an einfach nur so, wenn du drinnen sitzt und so, du hast noch gar nichts gemacht, aber hört sich schon geil an einfach.
sag mal, du hast jetzt irgendwie ja nicht nur den Ranger hier, sondern du tanzt ja auch da drin oder besser gesagt da drauf. Du hast ein Dachzelt auf die Ladefläche gemacht. Hast du da irgendwie was Besonderes bedacht, damit das überhaupt hält und wie hast du dich damit beschäftigt?
Ich habe immer gedacht, oh, wenn ich mir den Ranger kaufe, dann will ich den voll ausbauen. Und der Vater von meiner Freundin, der fährt einen Land Rover und der hat so ein Dachzelt drauf. Und da er noch eins über hat, hat er gesagt, Mensch, teste das doch mal. So, und dann habe ich gesagt, ah ja, cool, dann kauf mir auf jeden Fall für hinten einen Träger. Und er so, nee, brauchst du gar nicht, lass uns das mal erstmal aufs Dach bauen. Ja, okay. War es auf dem Dach drauf. Da haben wir es tatsächlich einfach nur mit so, ja, mit so zwei Schellen quasi festgemacht, beziehungsweise vier, zwei auf jeder Seite. Hat auch wunderbar gehalten, aber war für mich blöd vom Aufbauen her, weil ich mir gedacht habe, wenn ich nachher was auf der Ladefläche drauf habe, dann kann ich nicht mehr raufgehen, um zu nutzen, das Dachzelt aufzubauen. Und da er ja schon relativ hoch ist, habe ich irgendwann gesagt, das muss auf die Ladefläche rauf. So.
Jetzt hast du die Ladefläche natürlich nicht mehr so in dieser vollen, üppigen Breite. Das heißt, du kannst jetzt die nicht mehr komplett nutzen. Aber ich sehe, dass du auch trotzdem dein ganzes Camping-Equipment da jetzt untergebracht hast oder sowas. Also baust du diesen Träger ab oder lässt ihn drauf?
Momentan lasse ich ihn noch drauf. Wenn ich jetzt nicht fahren würde, so im Winter, glaube ich, wenn ich das Dachzelt sowieso nicht drauf haben will, dann würde ich den Träger auch wieder abbauen.
Hättest du nämlich eine Alternative auf so eine Kabine draufsetzen können?
Ja, aber Kabine ist schwerer und meistens braucht man dann ein Luftfahrwerk. Das wollte ich nicht so gerne. Ich bin mit dem Gedanken, spiele ich noch, ob ich einen Hardtop draufsetze und darauf dann voll ausbaue. Oder ob ich sage, ich baue so eine Kabine drauf, so eine Pop-up-Kabine, damit ich nicht zu hoch komme, aber trotzdem halt dann nachher hochfahren kann und trotzdem quasi drinnen stehen könnte.
Also ich sehe, du hast ja viel Gedanken dazu, aber ich habe auch, glaube ich, gesehen, dass du noch ein paar andere Sachen mit deinem Wagen gemacht hast. Also was machst du oder was hast du noch vorzumachen?
Momentan fahre ich viel Offroad, einfach runter von den normalen Straßen ins Gelände rein. Ich war schon in mehreren Parks, also so richtig angelegten Parks, zum Beispiel in Stadt Oldendorf, der Mammutpark ist das, oder im Bösen Wolf waren wir auch schon. Einfach das Auto fordern, gucken, was es kann, was kann der Fahrer. Ist das einfach, ich gebe Vollgas und guck, wo komme ich eigentlich an? Nee, das ist ganz viel mit, mach mal langsam, sonst reißt du dir dein ganzes Auto weg. Genau, ich habe jetzt schon ein neues Fahrwerk drin, ich habe eine neue Reifenkombination drunter, ich habe komplett Unterfahrschutz runterbauen lassen. Trittbretter habe ich mir beim ersten Mal Offroad-Fahren schön kaputt gefahren, deswegen sind jetzt Rockslider dran, die sind einfach robuster und wenn du dann mal hängen bleibst, dann schrammst du halt schön sanft drüber.
Was kommt als nächstes?
Ja, was kommt als nächstes? Am liebsten hätte ich als nächstes im Umbau tatsächlich vorne die Seilwinde dran, damit man sich selber bergen kann.
Was man ja im Alltag sehr häufig braucht,
Ja,
wahrscheinlich.
sowieso. Gut, ich bin Gärtnerin. Wenn wir dann Bäume fällen, kann man die auch so noch einsetzen, auf jeden Fall. Teilweise im Winter, wenn die Leute sich festgefahren haben, das hilft dann auch schon ganz schön, auf jeden Fall.
Dann wärst du in St. Peter-Ording-Nest da, wenn du da hinfährst, weil die ganzen Leute sich da festfahren, dann kannst du dann noch ein bisschen nebenbei verdienen, das ist
Genau.
wichtig.
Das ist eigentlich das Ziel. Ja.
Ja, aber sag mal, wenn du jetzt die ganzen Offroad-Touren machst, ne, du fährst jetzt irgendwie, oder willst jetzt irgendwie, hier sagt es gerade, ich fahre mal irgendwie in Parks rein. Ist es nicht ein bisschen limitiert, weil so einfach von der Straße abfahren darf man ja eigentlich nicht, ne? Das heißt, du gehst dann
Genau.
in zugelassene Parks
Genau.
oder
Genau.
mit das?
Momentan, also es gibt richtig Offroad-Parks einfach dafür. Natürlich kannst du auch so über freigegebene Feldwege fahren, aber es passiert natürlich immer mehr, dass die Wälder entweder privat sind, dann kannst du da nicht einfach reinfahren, oder die Feldwege mittlerweile sind teilweise ja nur für die Landwirte ausgelegt, was ja auch völlig in Ordnung ist. Ist ja nicht Sinn der Sache, dass da jeder mit seinem Auto mal guckt, was kann und auch cool. Das ergibt schon Sinn. Nee, wir fahren tatsächlich richtig in Offroad-Parks, einmal im Jahr mindestens. Ansonsten mache ich Tagestouren gerne mit über verschiedene Anbieter. Und Ziel ist es tatsächlich irgendwann mit auch einer geführten Tour oder auch nicht geführt, dass man sich selber halt eine Tour aussucht mit mehreren Leuten und die plant, dass man dann wirklich mal 2 Wochen sagen kann, tschüss, wir fahren jetzt in Sardinien eine Runde
Wäre das
über
so
den
dein
Brocken.
Traum, so
Ja.
in Sardinien zu fahren?
Ja, das möchte ich schon gerne machen, aber auch Tunesien und viele sagen ja Wüste. Oh, weiß ich nicht, ob ich da so Bock drauf habe. Ist auch eine Reise wahrscheinlich wert, aber ja, ich möchte, glaube ich, zwar schon am Meer sein, aber auch in den Bergen fahren können. Und ich glaube, das ist bei in Sardinien auf jeden Fall schon sehr gut machbar.
Wo hast du das gelernt? Hattest du schon vorher so ein Allradfahrzeug? Oder wie machst du das, dass du denn irgendwie dich auch sicher fühlst, genau solche Touren noch zu machen?
Nee, man ist natürlich, wenn man das Auto hat, dann so, ach komm, wir machen mal Allrad rein und dann gucken wir mal, was passiert, wenn wir durch den Matsch fahren. Natürlich guckt man viel selber, gerade am Anfang, wo ich das erste und das zweite Mal im Park war, da hatte ich noch nicht so die Erfahrung. Da habe ich mir von mit den Leuten, mit denen man da war, so Tipps natürlich geholt. Da ist auch einfach jeder offen und wenn du sagst, ey, meinst du, ich pack das, dann so, ah, guck mal, wenn du so und so fährst. Das ist schon cool. Aber wir hatten jetzt letzten Monat tatsächlich richtig ein Offroad-Intensivtraining für Pickups, richtig. 2 Tage ging das, wo man einmal alles gemacht hat, wo einem richtig die Untersetzungen erklärt werden, wo auch gezeigt wird, hier so bergen wir Autos. So ist die Zeichensprache zum Beispiel auch, wenn du mit irgendwem fährst quasi, dass man weiß, okay, wenn er das und das Zeichen macht, dann, dann weiß ich, ich muss ein bisschen nach da fahren zum Beispiel, sowas. Ne? Und ja, das ist schon cool gewesen.
Lass uns zum Schluss mal ganz kurz über Kosten reden. Also der Wagen, das ist klar, gebraucht, gekauft, hast du gesagt. Ja. Das ist jetzt das eine, aber diese ganzen Sachen, die du jetzt gemacht hast oder auch noch machen willst, das ist ein tolles Hobby, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also da muss man Bock zu haben und das muss man sich auch gut überlegen. Wenn man viel selber machen kann, ist das natürlich praktisch. Aber zum Beispiel das Fahrwerk, ich habe auch ein neues Fahrwerk ja einbauen lassen, war teuer. Ich habe es machen lassen, erstens, weil ich es selber nicht kann und zweitens auch, weil es ja vom TÜV eingetragen werden muss. Da habe ich es dann machen lassen. Ist auf jeden Fall ein teures Hobby, muss man sich gut überlegen. Viel kann man selber machen, so wie zum Beispiel einen Ladeflächenauszug bauen. Auch der Wagen generell in der Unterhaltung ist halt... Ich habe tatsächlich eine Pickup-Zulassung. Ich hätte ihn auch gar nicht anders zulassen können, weil er schon so angemeldet war. Aber ja, verbraucht trotzdem jetzt 11 Liter mit den Reifen drauf.
Ja, du kannst in deinem Beruf kannst du ihn ja theoretisch ja auch nutzen als Geschäftswagen irgendwann genau. Vielleicht oder ja. Sowas, dann ist es ja auch ja. Nicht so schlecht. Ja Mensch, dann hoffe ich mal, dass du ganz tolle Touren damit noch machen wirst und ich bin mal gespannt, ob ich dich auf dem nächsten Festival wiedersehe und ob die Seilwinde dran ist und du mich dann ja. Gegebenenfalls bergen kannst. Hier so.
Ich hoffe doch, dass wir uns wiedersehen irgendwo.
Vielen Dank.
Ja, sehr gerne.
Ja, Gärtnerin, ne? Hat Bock irgendwie mit so schwerem Gerät zu fahren, schon immer und jetzt mit dem Wagen halt. Und ja, ganz cool. Also ich fand es super mit der Seilwinde. Das ist irgendwie, wie kommt man auf die Idee, wenn man irgendwie so einen Wagen hat, sich eine Seilwinde ranzumachen, gerade in Deutschland. Aber sie hat auf jeden Fall Bock.
Ja, lustig. Also das sind so Begegnungen, das ist so Festivalbegegnungen, ne? Also Menschen aus so ganz verschiedenen Bereichen und irgendwie die Neugierde an der anderen Person und dann die Unterhaltung. Großartig, finde ich richtig schön. Und
ist das alles getrennt auf dem Deichbrand? Also wenn man da im Zelt schläft, steht man woanders als mit einem Wohnwagen und wo stellen die das Dachzelt hin?
Also das Dachzelt bleibt ja auf dem Dach. Des Fahrzeugs. Das heißt, also ich war auf ich war auf dem Bereich, wo eben halt die ganzen, wo du mit dem Fahrzeug hingekommen bist. Und das heißt also, ich war ja mit dem Ford Nugget da, dann das heißt, dann drumherum standen eben halt hauptsächlich Campingfahrzeuge, egal welcher Art.
Ja. Und, egal welcher Art, ja, so meinte ich das. Ja.
Und dann gibt es eben halt diese Zeltbereiche und was auch immer. Das ist schon ein bisschen getrennt. In meinem Bereich war das ein bisschen gemischt, weil ich hatte ja das große Glück, dass das Deichbrandfestival mich eingeladen hat, dass ich da mir das dort anschauen kann. Mein Vorteil war, dass der Weg zum Gelände extrem kurz war. Der Nachteil daran, wie immer, wenn der Weg kurz ist, dann ist der Lärmpegel auch sehr hoch. Das heißt, man hört dann auch, wenn man relativ früh ins Bett geht, trotzdem noch so das Rahmenprogramm mit. Aber hey, man hat Kopfhörer, man kann die aufsetzen, man kann sich davon ein bisschen abstellen, geht schon. Aber wie gesagt, also dadurch war das auf meinem Platz so ein bisschen gemischt. Tatsächlich stand noch ein paar Zelte um mich rum. Aber Dachzelt, wie gesagt, auf dem Dach. Und das ist dann ganz witzig. Da waren einige Leute, die hatten ein Dachzelt auf einen normalen Camper raufgemacht, noch zusätzlich für Begleitpersonen. Andere Leute haben dann irgendwie so einen Anhänger dabei gehabt, der ganz verrückt war. Am geilsten war das, und das ist echt Nordseeküste, das ist irgendwie das Volk, was da dann irgendwie hingeht, wenn man dann auf diesem normalen Campingplatz unterwegs ist, was die da angeschleppt haben, Sofalandschaften, Also wirklich, du hast das Gefühl gehabt, dass jemand irgendwie ein Fundus irgendwie ausgeräumt, wo die 70er-Jahre-Dinger noch von Großmutter standen. Die kamen da mit einer riesen Sofaecke an, mit diesen Ohrensesseln haben die da aufgebaut. Da war so ein alter Bauwagen, da hat jemand eine Bar reingesetzt und haben dann da irgendwie gefeiert in ihrem eigenen Ding. Da war irgend so ein Typ, der baut, so ein Malermeister wahrscheinlich, der hat seine Karre auch dabei gehabt. Und hat so ein normales Gerüst aufgebaut, was man kennt, was an die Hauswände gepackt werden. Und hat sich daraus eine Dachterrasse gebaut und seine Sichtschutz noch aus diesen ganzen Gerüsten gemacht. Und hat irgendjemand für kleines Geld so einen Blumenwagen verkauft, wo der Aufdruck noch mit Blumen und Pflanzen oder sowas drauf stand. Und hat gesagt, Mensch, wenn ich so einen Wagen schon hab, dann hat er irgendwie so ein Gerüst reingestellt, wo er dann Pflanzen irgendwie dann verkauft hat. Für ein kleines Geld konntest du dir da so eine Geranie kaufen. Diese Leute sind da durchgedreht. Das war schon sehr, sehr witzig. Also allein dadurch hat es riesen Spaß gemacht, auf Entdeckungsreise zu gehen. Und mit was für ein Gerät fahren die da an? Also Traktoren habe ich da auch gesehen. Ne? Also ich habe alles da gesehen. Es ist schon sehr witzig gewesen. Hat allein das schon, ohne eine Band gehört zu haben, hatte ich richtig viel Spaß.
Deine Frau war doch vorher nicht so Festival-Fan. Habe ich das richtig in Erinnerung?
Die war auch diesmal nicht mit. Genau, hast du richtig in Erinnerung.
Ah, die war auf diesem nicht mit. Okay, weil ich wollte fragen, ob du sie jetzt überzeugen konntest.
Nee, sie war beim Roskilde-Festival dabei tatsächlich. Und du hattest mich, das war ganz schön, als Henning und Reinhard nicht dabei waren, hattest du mich gefragt, sag mal, bist du nicht zu alt für diese Festivals? Das hat mir sehr zu denken gegeben, Lena. Und ja und nein, kann ich danach jetzt nur sagen. Also ja und nein. Ich habe gemerkt, dass meine Körner schneller verbraucht sind als früher, aber auf der anderen Seite habe ich nach wie vor genauso viel Spaß wie früher. Also von daher, das ist so eine Mischung aus beiden. Ja und nein.
Ja. Und welches war dein Highlight von den dreien? Kann man das so sagen?
Wettertechnisch würde ich tatsächlich auch das Deichbrand sagen. War gut. Ich hatte, Hurricane war auch gut. Ich hatte auch da Glück. Jetzt von der Mischung her das Deichbrand. Tatsächlich, weil da für jeden Geschmack was dabei ist. Ich mag diese ganze deutsche Hip-Hop-Szene nicht so gerne, wenn irgendwie Leute mit einfachen Poesiealbum-Texten da irgendwie versuchen, so große Deepness irgendwie zu zeigen. Das ist bei den deutschen Hip-Hop oftmals leider der Fall. Das gefällt mir nicht so sehr, aber diese ganze Bandbreite an verschiedener Art von Musik fand ich super. Das heißt, wenn mir der eine Sound nicht so gefällt, dann gehe ich woanders hin. Ich dachte erst ein bisschen wenig Gitarren, aber dann war doch Frank Turner da, was ganz cool ist. Und dann war dann eben halt auch The Cooks da, was auch ganz cool ist. Also von da auch da hatte ich genug. Nee, also Deichbrand fand ich schon sehr, sehr besonders gut. Also die Entfernung ist für mich nicht so weit. Wetter war gut und das ist auch geil, die Lage zur Nordsee. Ne? Das heißt, du kannst, wenn du dann irgendwie tagsüber keine Lust aufs Gelände hast, kannst du theoretisch mit dem Shuttle an die Nordsee fahren, da ein bisschen Wattwandern machen, dann fährst du wieder zurück zum Gelände. Ist auch super. Also nee, schon. Also das Deichbrand wächst bei mir.
Ja, nach 20 Jahren wird es dann ja auch Zeit. Nee, aber die Frage ist ja, gibt es einen Act, den du, abgesehen von den Jeremias, die du da entdeckt hast, wo du so sagst, alright, das hat sich gelohnt, das ist neu?
Neu weiß ich gar nicht genau. Also ich fand sehr, sehr schön Paula Hartmann, die mag ich gerne, aber das ist nicht neu, gibt es ja auch schon ein bisschen und ist ja auch schon ein bisschen unterwegs. Und immer wieder geiles Faber. Also das heißt, also ich habe jetzt gar nicht so viel Neues entdeckt für mich. Aber Faber ist geil gewesen. Also das ist so etwas, wo du wirklich einfach das Gefühl hast, deswegen gibt es Live-Konzerte. Ne? Also sowas zu sehen, ihn auf der Bühne zu sehen, das ist schon toll.
Hat der was Neues? Nee, ne?
Ja, glaub nicht. Nee. Ja, meine Stimme ist ein bisschen heiser. Meine Stimme ist heiser. Ich wollte gerade auch einen Übergang machen. Also meine Stimme ist heiser und darum lassen wir lieber jemand anders reden. So.
Ja, genau, ich habe auch Musik mitgebracht. Ich glaube, der hat leider auf keinem der Festivals gespielt, auf denen du warst, was ja schon eine Kunst ist bei der Menge an Festivals, die du besucht hast. Aber Youngblood hast du nicht gesehen, oder? Nee,
leider nicht. Den würde ich gerne sehen. Ich folge dem auf Instagram und den hätte ich wirklich gerne mal live gesehen, ja.
Ich habe verfolgt den tatsächlich auch schon ein bisschen. 2018 kam sein erstes Album raus und ich weiß noch damals, die Plattenfirma hatte den groß angepriesen und so. Er hat im Molotow, aber nicht im Molotow unten im Club, sondern in der kleinen Skybar oben, also noch im alten Molotow. Und die kleine Skybar ist halt nochmal kleiner als das kleine Molotow. Und da hat er gespielt vor, ich weiß nicht, es war zwar ausverkauft, weil schon so ein bisschen Hype entstand, aber da passten halt irgendwie 200 Leute rein, wenn überhaupt. Und ich weiß noch, dass ich damals auch total baff war von dieser Energie, die in dem Raum war, die der Typ hatte, irgendwie komplett in Schwarz gekleidet mit seinen pinken Socken, das hat er ja irgendwie heute noch. Und das war irgendwie so, Ich dachte so, wow, wer ist der denn? Und wie gesagt, 2018, das ist jetzt 7 Jahre her, da war der 20. Also da super jung und aber irgendwie so, so cool und hatte auch was zu sagen, irgendwie zum Teil auch politisch in seinen Texten, also nicht, also so, dass man das Gefühl hatte, das hat auch Substanz. So. Und das hat mir damals schon gut gefallen. Ich habe ihn dann auch ein paar Mal gesehen. Auf seiner nächsten Tour spielte er dann, glaube ich, auch schon nächste oder übernächste schon in der Sporthalle. Naja, und jetzt hat er sein neues Album rausgebracht, sein nunmehr viertes. Ich hoffe, ich habe mich gerade nicht verzählt. Und das heißt Idols. Und darüber habe ich mich mit ihm ein bisschen unterhalten. Und was ich so bemerkenswert fand, die erste Single, nämlich die er aus dem Album veröffentlicht hat, die hieß Hello, Heaven, Hello. Und der Song ist mal sage und schreibe 9 Minuten und 13 Sekunden lang. Und das ist ja, finde ich, in der heutigen Zeit so eine Mischung aus kommerziellem Selbstmord und Statement. Ja, aber auch. Also wenn man sowas macht, dann will man damit ja was sagen. Und genau das habe ich ihn gefragt. Was wollte er uns mit diesem Manifest von einem Song, den er da als Teaser auf das Album veröffentlicht hat, sagen? Und das erzählt er uns jetzt mal selbst.
Everyone was like, this is commercial suicide, 100%. But I really want to set the precedent. This isn't going to be an album of singles. This isn't going to be an album of right now. I didn't give a fuck about making an album that'd be relevant in 2025. Who cares about that? You know what I'm saying? I wanted to make a project that would think bigger than that, would be deeper than that. I think music is really shallow at the minute. It's about, let's get a moment, let's build a moment. So that's why songs are massive and they stop, and they're massive and they stop, and they're massive and they stop. The whole point of this album was setting a precedent that we wanted to make something that could potentially become classic or timeless. I wanted to make something that wouldn't be adherent to a period. I wanted to make, could it have been recorded 50 years ago or 50 years in the future? And if I was looking at it like an opera, which is how we did when we made it, Hello, Heaven Hello isn't even on Idols. It's the prelude to it. It's on the album itself, but it's not. The album doesn't begin till Idols, part one. You know what I'm saying? So I wanted to really take the audience on the journey to reaching the album. You know, I think like Hello is a goodbye to the past and it is a gateway to where I'm going. So we had to start there.
Ja, genau. Also der hat sich echt will mit diesem Album, will er irgendwie viel. Er wollte die Leute damit herausfordern. Er will was wagen, so hat er mir das auch erzählt. Und deswegen wird das auch nicht nur ein einfaches Album, sondern tatsächlich ein Doppelalbum. Die erste Hälfte ist jetzt schon erschienen im Juni und die zweite Hälfte soll dann später im Jahr folgen. Also ja, das ist auch das ist ja in den heutigen Zeiten, also wer macht noch ein Doppelalbum? Auch nicht so viele. Der hat sich da echt was vorgenommen. Und musikalisch ist die Platte so ein bisschen so eine Hommage an britische Rockmusik, kann man sagen. Da ist viel, da entdeckt man viel wieder, was einem irgendwie vielleicht bekannt vorkommt. So Glam Rock, Punk, aber auch ein bisschen Britpop. Da steckt so viel drin, womit er ja eben auch aufgewachsen ist, natürlich, in England. Und textlich geht es viel um Selbstliebe, Selbstfindung, so Sachen. Der Typ wirkt ja super, super selbstbewusst und auch ein bisschen großmäulig und so, aber hat tatsächlich auch wohl irgendwie eine schwierige Zeit hinter sich, in der er sich auch wirklich überlegt hat, wer ist er, was will er eigentlich, was will er sagen, wer will er sein, genau, und auch darüber haben wir gesprochen, das erzählt er uns jetzt auch nochmal selbst.
I really feel like I had to face myself. I think Youngblood became a snapshot that was known to everyone. Everyone knew what it was. It wouldn't let me grow out of it. Mm-hmm. You know, everyone knew. Everyone kind of boxed it in when the fundamental thing itself was to escape a box. You know what I'm saying? That's mm-hmm. why it was true. That's why I created it.
And suddenly you were boxed.
And suddenly I was the kid who was bratty and loud in pink socks who talked about politics or whatever. And I was just like, it became a cage within itself, you know what I'm saying? And I really needed to figure out who the fuck I was, because I was starting to play a character to hide, you know? I think it was like, I really had a lot of personal shit to deal with, but I put it into other people. I was like, let me just focus on others, or like put others at the forefront of it, so no one would see what I was going through or no one would feel it, you know what I mean? And this album, I mean, I really kind of struggled with like addiction and eating disorders at the end of the fucking last album, because I was like, I was trying to do anything to stop myself from addressing the shit that I was pushing down, you know, or distracting myself. But then I went to the north of England. I went home with two people, two members at Leeds, two members of family. My producer, who I've worked with since I was 15, and my guitar player, who started Youngblood with me. And the thing about it is when you write with family members or when you create with them, they only want one thing out of you, and that's true. When you write with songwriters, they want to hear an art can appear good because you made it, even if it's mediocre. So when you're writing from a position of truth, my producer, Matt, he has this face that terrifies me when something can be better or something's not truthful or something's... Because I'm really good at selling things. I'm really good at being excited about something, getting people excited. And if you're not emotionally deep, which a lot of songwriters aren't, I get away with it. But with my soulmate, who's a 53-year-old fucking Israeli man, who don't give a fuck. If it's not through, he's not going to let it through the gate. He's like, no, don't believe you. You can do better than that. You're shallow. You know what I'm saying? And I was like, wow. So I really had to face myself on this album and go through a lot to make it. Lyrically, I think that's it. You can feel that it's really lyrically deep, you know? Mm-hmm.
Ja, ich habe gerade schon gesagt, ne, große Klappe, das ist ja bei den Briten oft so. Oasis, ne, das beste Beispiel dafür. Ich finde sowas irgendwie ja auch immer ein bisschen sympathisch auf eine Art. Es ist lustig. Und ich finde, wenn der Künstler selbst nicht so von sich überzeugt ist, wie will er dann andere überzeugen? So, ne, muss man ja auch sagen. Und was ich bei Youngblood so cool finde, auch wenn der irgendwie mal auf die Kacke haut und so, hat er trotzdem seine Working-Class-Wurzeln nicht vergessen. Und das merkt man an ganz vielen Dingen. Also zum Beispiel musste er kürzlich eine Show absagen, in England irgendwo war es, glaube ich. Zwei sogar, weil er eine Mandelentzündung hatte. Und dann hat er auf Facebook oder Instagram hat er gepostet, okay, ich habe an der Bar für euch Geld hinterlegt. Ihr könnt da jetzt einfach hingehen und könnt auf meine Kosten einsaufen. Und dann seid ihr wenigstens zusammen, könnt euch austauschen und Konzert wird natürlich irgendwann nachgeholt und Tickets behalten ihre Gültigkeit und so. Aber allein das habe ich noch nie gehört bei einer Konzertabsage, dass jemand gesagt hat, hier, Geld an der Bar, geht einen trinken. Fand ich super cool. Oder auch, er hat mittlerweile sein eigenes Festival, das Blattfest. Das fand letztes Jahr zum ersten Mal statt in Milton Keynes, weil da so ein legendäres Open-Air-Venue ist, Bowl heißt es, wo irgendwie so super viele Größen, Queen und so weiter und so fort, alle schon gespielt haben. Und was für ihn so ein Ding war, so da einmal auf der Bühne stehen, das war halt irgendwie immer so ein Ziel. Deswegen hat er dieses Festival da auf die Beine gestellt. Letztes Jahr waren, glaube ich, so um die 20.000, 25.000 oder sowas Leute da. Und der hat die Tickets, weil er auch irgendwie so genervt davon war, dass, Gerd, du wirst es, naja, obwohl du weißt es nicht, weil du warst ja eingeladen, aber so Tickets für Festivals, die kosten ja gut und gerne auch schon mal 200 Euro oder mehr.
Locker.
Genau. Und weil er meinte, ich finde das irgendwie auch kacke, wenn die Fans so, was heißt abgezockt werden, aber wenn die halt einfach so viel Geld dafür bezahlen müssen und sich dann auch vielleicht nichts anderes mehr als dieses eine Festival im Jahr leisten können. Und deswegen hat er halt für das Festival letztes Jahr nur 50 Pfund Eintritt genommen, hat auch viele Newcomer-Bands und sowas engagiert, es ging einen Tag und hat sich selbst auch keine Gage gezahlt. Also er meinte zu mir, er hat natürlich an Merchandise und irgendwie so Sachen hat er natürlich was verdient, aber er hat für seinen Auftritt selbst keine Gage genommen, weil er auch den anderen Künstlern eine faire Gage zahlen wollte. Und dieses Jahr hat das Festival quasi zeitgleich zum oder kurz nach Release seines Albums wieder stattgefunden mit immerhin 35.000 Leuten auch schon dieses Jahr. Und die Ticketpreise waren auch immer noch moderat. Also ich finde das, sowas finde ich total cool, wenn die Leute sich auch für was einsetzen in Zeiten heutzutage, wo man irgendwie Premium-Tickets kaufen kann, in denen halt nichts weiter drin ist, außer ein laminierter Plastikpass. So, das könntest du auch nochmal sagen, nee, ich finde das kacke, ich will nicht, dass die Leute so viel Geld zahlen müssen und ich stehe dafür auch ein. So. Und all diese Dinge finde ich an dem Typ, auch wenn er manchmal eine große Klappe hat und vielleicht irgendwie auf den einen oder anderen auf den ersten Blick ein bisschen arrogant wirken kann, aber das ist halt ein cooler Typ, der macht coole Sachen, der setzt sich für Sachen ein und das finde ich gut.
Showman, ne? Also richtig Showbiz,
ja.
Ne?
Ja,
ja. Ich finde vor allen Dingen auch sehr schön, wenn die Künstler den Zuschauern die Möglichkeit geben, sie irgendwie noch zu supporten, indem man dann ein T-Shirt kauft oder irgendwie sowas als Andenken, also Merch und eben den Zugang ermöglicht. Ich bin ganz bei euch, diese galoppierenden Preise, die sind echt irre, ja. Und ich finde es schön, wenn es da so eine Gegenströmung gibt und er dann im Grunde genommen auch ein Zeichen setzt. Vielleicht tun es ihm ja viele gleich, ne? Das wäre ja mal was Schönes, ja.
Genau. Und auch mega cool, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, vor 2 Wochen ungefähr war ja das allerletzte Konzert von Black Sabbath. Hm.
Ich habe das Konzert natürlich nicht gesehen, das Konzert. Ich weiß
überhaupt noch auf die Bühne.
Ich weiß, worauf du anspielst.
Hat ja auch im Sitzen.
Ich weiß, worauf du anspielst.
Im Sitzen gespielt. Ja? Aber, und da war ich nämlich auch total überrascht, weil wer war da zu Gast? Youngblood. Und zwar auf persönliche Einladung von Sharon Osbourne. Und die Geschichte finde ich auch so cool. Der hat, als er vor, ich weiß nicht, auch so 3-4 Jahren oder so, hat er ein Musikvideo gedreht zu einem Song, der mir jetzt dummerweise gerade entfallen ist. Wie hieß er noch? Naja, egal. Auf jeden Fall hatte er dann irgendwie mit Kelly Osbourne drüber gesprochen. Er wollte, der Song war so sehr, ja, laut auch und wollte viel. Und dann hat er gesagt, da muss ich auch ein Musikvideo irgendwas Cooles machen. Und hat dann Kelly Osbourne gefragt, ob eine Freundin von ihm, ob sie nicht Bock hätte, in dem Musikvideo aufzutreten. Und sie so, oh, sorry, ey, ich kann leider nicht, ich bin nicht in der Stadt. Aber meine Eltern hätten bestimmt Bock. Und dann war er so, wie jetzt, deine Eltern? Und dann haben halt tatsächlich Sharon und Ozzy Osbourne einen Gastauftritt in seinem Musikvideo gehabt. Und Ozzy spielt da so den Funeral heißt der Song, jetzt ist es mir zum Glück wieder eingefallen, und spielt da so den Grab, wie sagt man denn? Grab.
Totengräber,
danke. Und am Ende fahren sie Youngblood auch noch über den Haufen mit ihrem Auto, also ganz witzig. Und scheinbar müssen die sich so gut verstanden haben, dass Ozzy Osbourne Youngblood dann seine Kreuzkette, der hat so eine Kette mit so einem Kreuz dran, ne, und die hat er Youngblood geschenkt. Und als jetzt Youngblood dann auf dem Festival spielte, auf Ozzy Osbournes und Black Sabbath Abschiedsfestival, hat er dann eine von einem Freund von ihm handgefertigte Kreuzkette Ozzy Osbourne zurückgeschenkt als Dankeschön. Und ich hab das gehört und dachte, wie schön ist das, oder?
Die Übergabe,
und ich finde, wenn man den Segen von, ja, siehst du, ja, das ist, war das nicht schön. Die beiden immer nur so, you're a fucking legend, I love you, man. Also so süß. Und ich finde, wenn man den Segen von Ozzy Osbourne hat, dann kann man eigentlich nur ein guter Typ sein, oder?
Also ist nicht der Staffelstab übergeben, sondern die Kreuzkette. Ja, ist doch schön.
Ja,
schönes
genau.
Bild.
Genau.
Ja, ja.
Es ist Mittwochmorgen. Wir haben gestern diese Folge aufgenommen, die ihr gerade hört. Und als wir abends zu Hause waren, hören wir dann, dass Ozzy Osbourne gestorben ist. Hätten wir das vorher gewusst, hätten wir natürlich ganz anders über auch diese Begegnung mit Youngblood gesprochen. Konnten wir nicht, wir konnten es nicht wissen. Jetzt wissen wir es und wir denken an die Angehörigen, an alle, die mit ihm eng verbunden waren und wünschen ihm ganz viele Fledermäuse dort, wo er ist, dem Lord of Darkness. Und ja, ich hoffe, dass die letzte Reise möglichst bequem war. Und jetzt geht's auch schon weiter. Aber er zeigt sich auch gerne, der Youngblood, ne? Das heißt, also er hat irgendwie, also wie du schon sagtest, so ein bisschen aus dieser Szene, diese jungen Leute, den irgendwie auch so mit seinem guten Körper, hübscher Bengel, ne? Der dann irgendwie sich dann auch gerne dann auch so im Cover und was auch immer so schön räkelt oder sowas, seinen Körper zeigt. Und ach, ich finde den super. Diese komischen Rockstar-Posen und Attitüde, ich finde das immer, immer geil. Also ich mag das so gerne.
Der macht halt jetzt so ein...
Also Entschuldigung, ich hatte mal irgendwann mal gesagt, Portugal the Man, schöner Gegenentwurf. Fantastische Musiker, die dann so introvertiert wie im Übungsraum spielen, sich gegenseitig angucken und auf die Finger, so hast du einen richtigen Akkord getroffen. Ich bin so gelangweilt, ich denke so, nee, ich will schon was sehen, so. Ich liebe die Musik, darum geht's nicht, ne? Aber jetzt Youngblood,
der
ist so ein Poser, hervorragend. Ja. I love it.
Ja. Der ist halt, wie jetzt auch bei der neuen Albumkampagne, nur oben ohne unterwegs gefühlt, also jede Show, und er ist immer oben ohne, aber das hat eben auch mit diesem Selbstliebe-Ding und so zu tun, wo wir drüber gesprochen haben. Also er hat auch gesagt, er war irgendwie früher mit seinem Körper auch überhaupt nicht happy und so, der war halt auch echt so ein Hämpfling und hat jetzt wohl auch viel Sport gemacht, hat da so ein bisschen zu sich selbst gefunden. Hey, und warum nicht dann einfach mal rausgehen und sagen, hier, guck mal.
Und wenn er dadurch 10.000 Tickets mehr verkauft, dann die 13-, 15-, 17-, 18-jährigen Mädchen, warum nicht? Ne? So kann man doch machen.
Dafür sind sie ja billig.
Ach, klasse.
Ja, ich finde ihn cool. Wer sich selbst davon überzeugen möchte, im Herbst, Oktober kommt er mit seiner Idols-Tour auch nach Deutschland.
Der Name ist cool, geil. Idols ist geil. Meine war ja. doch mit Billy Idol, hat er doch auch was gemacht. Also, das, meine, das ist doch alles hervorragend. So, das ist so, also irgendwie ist das für mich eigentlich noch mehr der Staffelstab. Also, Billy Idol, der dann irgendwie auf einmal sagt, den Young Blood, das passt eigentlich noch mehr so, die beiden zusammen. Also, hervorragend.
Ja, mich erinnert er auch gerade so ein bisschen an Billy Idol und ich hätte ihn bei Black Sabbath jetzt überhaupt nicht verortet, aber deswegen fand ich es umso cooler, dass die auch Fans sind. Also irgendwas scheint der Typ gerade richtig zu machen. Also deswegen mein Tipp, geht da alle hin im Herbst. Der macht auf jeden Fall eine Show und wird kein T-Shirt anhaben, würde ich wetten.
Das kann man kaufen. Das wird möglich, am Merch-Stand.
Was ich schön finde, ist, dass durch die Geschichten, die du jetzt hier gerade erzählt hast und die Hintergründe, sieht man ihn ja jetzt ganz anders, ne? Also es ist nicht nur die Fassade und die Rockpose, wie Gerd sagt, sondern man sieht die Menschen dahinter und das finde ich cool. Und von daher, ja, im Herbst ist doch Konzertzeit. Gute Idee. Ja,
wir packen die Shownotes rein, die Links zu den Terminen und vielleicht auch zu ein paar T-Shirts und dann kann man auch auf jeden Fall in die Musik mal reinhören. Und
wer irgendwas Gutes tun will, genau.
Damit er sich vielleicht selber mal wieder ein eigenes Hemd leisten kann und auf jeden Fall die nächsten Festivals auch wieder machen kann. Super, geiler Tipp. Also wirklich schön. Schön, dass du ihn noch beim Mikrofon hattest. Sehr, sehr schön. Guck mal, das war Applaus von Rosi, das war super.
Ja, das ist, Rosi probiert gerade immer kräftiger mit ihren Ohren abzuheben. Sie schüttelt sich so schnell, leicht abgehoben ist sie vorne schon mit einem Fuß, ja. Bald kann sie fliegen. Ja.
Wie Dumbo.
Ja, genau.
Ach, ihr Lieben.
Schnabber Maus, so.
Ihr Lieben, ja. Ich glaube, vielen Dank. Wir haben diese Folge ein bisschen musikalisch geschalten. Ein bisschen über Campen gesprochen, aber vor allen Dingen über Bands und über Künstler. Das ist ja auch mal was Schönes. Aber nächste Woche geht es wieder um Campingthemen. Und schön, dass wir uns hier drei zu dritt gesehen haben. Und Nadine, du hast, glaube ich, erzählt, du musst jetzt irgendwie los. Darum beenden wir das hier an dieser Stelle. Und ja, was hast du erzählt? Wir nehmen ja Dienstag auf. Du bist morgen auf dem Weg zu Robbie Williams. Also noch mehr Musik, ne?
Ja. Ich war gestern schon mal auf dem Weg zu Robbie Williams, aber dann hat es sehr doll geregnet und dann bin ich wieder nach Hause gefahren, genauso wie Robbie Williams und alle anderen auch. Und jetzt versuchen wir unser Glück morgen nochmal.
Let him entertain you, würde ich mal sagen. Und
ja, ich gebe mir Mühe.
Ich wünsche dir ganz viel Freude und Henning, dir gute Besserung. Bis nächste Woche, würde ich sagen.
Genau.
Bis nächste Woche, macht's gut. Tschüss.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Das war Camperman. Seid auch nächstes Mal wieder dabei.